uns Gedanken machen über unser geistliches Leben. Und es ist ganz arg wichtig, dass du dir Gedanken machst über dein geistliches Leben. Was bist du jetzt? Wie groß bist du im Geist? Wie reif bist du? Wenn ich daran denke, Billy Graham wird am 14. Februar 99 Jahre alt. Und alle kennen ja Billy Graham. Wissen. Und eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe von Billy Graham, das hat mir der Pastor in der Gemeinde, in der ich war, gleich gegeben, Friede mit Gott. Dieses Buch war so halb Bibelstudium für mich und so weiter. Und ich habe heute nochmals so das Buch in die Hand genommen, habe gedacht, mein Gott, wie bin ich weitergewachsen? Das war so das Fundamentale, das war das Fundament, das mir gelegt worden ist durch dieses Buch, Friede mit Gott. Und wie viel Segen hat dieser Mann doch in all diesen Jahren verbreitet. Und jetzt wird er 99. Gott möge Billy segnen. Halleluja. So, nur nebenbei. Also, ich habe ihn ein paar Mal nur persönlich begegnet, als er hier in Berlin war und diese große Kampagne auf dem Reichstagsgelände gemacht hat. Da war ich dabei. Wir haben mit unserer Gemeinde mitgearbeitet und unterstützt. Aber sonst die ganzen Filme, die ich vorgeführt habe, Billy Graham-Filme, also. Und sogar meine Schwägerin kam durch einen dieser Billy Graham-Filme sogar zum Glauben. Und weißt du, die Saat wurde ausgestreut. Der Mann hat ausgestreut. Aber die Frage ist, wie sind wir weitergewachsen? Wie ist mit uns weitergegangen? So, und ich bin Gott dankbar. All das, was in diesem Buch beschrieben wird, als Fundamente des Glaubens, ich bin gewachsen. Bin nicht mehr Baby, sondern ich bin jetzt älterer Mann geworden, aber weißt du, reif geworden in Christus, ich schluck nicht mehr alles, glaub nicht mehr alles, nehme nicht alles wahr, so was die Leute erzählen, ich prüfe. Verhält es sich auch so? Weißt du, als Paulus sagt, als ich ein Kind war, habe ich gedacht wie ein Kind. Jetzt bin ich erwachsener Mann. Und genauso, wir müssen auch zu einem mündigen Christenleben hineinkommen. Und das ist auch das, was ich hier diese Tage predige. Ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Wer und was beeinflusst dein Leben? Gestern habe ich das Thema gehabt, lass dich nicht missbrauchen, lass dich nicht erpressen, lass dich nicht manipulieren. Weißt du, die Leute kommen, das sollst du sollst dich taufen lassen. Verstehst? Wer sagt dir, dass du dich taufen lassen sollst? Der Heilige Geist muss es mir sagen, dass wir so weit sind. Oder du musst das und du musst das und du musst das. Viele sind noch gar nicht reif. Und wenn wir die Leute vor der Taufe taufen, dann müssen sie nochmals getauft werden und dann nochmals getauft werden. Ich weiß noch, in der Gemeinde, wo ich war, da sind Leute, gerade auch bei meinen Geschwistern ist passiert, jetzt bist du 12 Jahre alt, jetzt sollst du dich taufen lassen. Wir glauben ja an Erwachsenentaufe. Verstehst? Unsinn. Wir glauben an den Glaubenstaufe. In dem Moment, wo du glaubst, wo du jetzt ein 8-jähriges Kind bist oder 80-jährig bist, du wirst aufgrund deines Glaubens getauft und des Bekenntnisses zu Jesus Christus und nicht, weil du jetzt gerade 12 Jahre alt bist. Nun nebenbei, weißt du, der Heilige Geist muss uns leiten in unserer geistlichen Entwicklung. Und nicht die Leute, und nicht die Gemeinde, und nicht irgendwelche Institutionen. Wie groß bist du? Das ist mein Thema. Wie groß bist du im Geist, in deiner Wirklichkeit, in deiner Vorstellung? Weißt du, manche sind alt und grau und sind ganz dumm. Verstehst du? Wir haben hier in Berlin eine Vision gehabt. Es war eine von vielen Gemeinden veranstaltetes Kinderarbeiter-Seminar. Und in einer charismatischen Gemeinde. Und da passiert Folgendes, da gibt es eine Weissagung. Eine Schwester sagt, der Herr zeigt mir. Die ganze Kirche ist voller Kinderwegen. Und die Leute sagen, Halleluja, Lob und Dank. Dann sagt die Schwester, aber der Herr zeigt mir, in diesen Kinderwegen liegen Erwachsene. Nur der Kopf ist im Kinderwagen, aber die Füße hängen raus, die Hände hängen raus. Das sind immer noch Babys. Im Kinderwagen. Erwachsene Leute. Und genau das ist das Problem. Viele Christen sollten schon Meister sein. Und was sind sie noch? Bambinos. Verstehst du, machen noch in die Windeln. Sind noch nicht erwachsen. Sind noch gar nicht reif. Aber immer geschunkelt. Immer, ach, süßes Baby. Vertrau dem Herrn. Der Herr ist gut. Der Herr ist gnädig. Der Herr ist barmherzig. Verstehst du, weißt du, wir müssen auch hinauswachsen, dass das alles gar nicht mehr so ist. Wenn du die Apostelgeschichte liest, die ersten paar Kapitel, da geschehen Zeichen und Wunder, Tote stehen auf, was weiß ich, was da alles passiert, Lahme springen hoch, 3000 Menschen bekehren sich, ein paar Tage später bekehren sich 5000 Menschen und dann hörst du nichts mehr. Dann geht Paulus in die Gefangenschaft. Hat Gott aufgehört zu wirken? Oder wenn du das Neue Testament liest, da steht am Anfang die Evangelien, die vier Evangelien, wunderbar. Ach, Herr, gib noch die Zeit, die uralte Zeit von früher, die Erweckungszeit. Aber dann, wenn du über die Apostelgeschichte hinausgehst, den Römerbrief, und bis zur Offenbarung, keine Wunder. Da stimmt doch was nicht. Weißt du, wir müssen aus diesem Babyalter raus, dass wir immer eine Nucke brauchen, immer gefüttert werden müssen, immer versorgt werden müssen, immer nur meine Milch, immer nur von der Milch ernährt werden. Gott will, dass wir reif werden in Christus und mal einen Schnitzel vertragen. Verstehst du? Und das verdauen und nicht gleich zusammenbrechen. Wie groß bist du? Verstehst du, wie groß bist du? Wir sollen darüber nachdenken. Bist du gewachsen? Wenn du dein Leben anschaust, wenn du 10 Jahre gläubig bist, du, das solltest du als ein 10-Jähriger dich auch benehmen. Und wenn du schon 20 Jahre Christ bist, das solltest schon ein 20-Jähriger sein. Und wir haben ja in den Briefen, da heißt es, ich schreibe euch Babys, ich schreibe euch Jünglinge, ich schreibe euch Väter und Mütter natürlich auch in Christus. Was bist du? Bist du schon ein Vater, eine Mutter in Christus? Wie reif bist du geistlich? Du schlenderst von Gemeinde zu Gemeinde und du hast noch kein Baby auf diese Welt gebracht. Du bist eine unfruchtbare Frau. Warum? Weil du überall was siehst, das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Du sollst schwanger werden, geistlich meine ich, und Kinder bekommen. Und wie viele Seelen hast du zum Heiland geführt? Wir singen in einem Lied, früher haben wir das gesungen, muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen, kann ich keine einzige Gabe ihm bringen? Ja, denk drüber nach. Und ihr Väter in Christus. So, der Vater ist total anders. Und eine Mutter, die Oma nachher, verstehst du, und der Opa, die passen dann nachher auf die Enkelkinder auf. Wie weit sind wir schon? Sind sie schon Säulen im Hause Gottes? Geschwister, ich möchte euch herausfordern. Ich möchte nicht, dass ihr immer steht nur am Punkt, was weiß ich da, an der Brücke und wartet, dass ihr abgeholt werdet. Wir sollten weiter fortfahren im Glauben. Wir sollen mündige Christen sein, Säulen im Hause Gottes, dass wir Lasten tragen. Bist du belastbar? Schau doch die Christen an. Darauf stehen eine Laus über die Leber und dann brechen sie zusammen. Jemand tritt auf ihre Hühneraugen. Dann springen sie hoch. Was erlaubst du dem? Ja, wie weit bist du? Viele Christen, jetzt, wir haben ja Karneval jetzt im Augenblick. Ich weiß nicht, ob du mal beim Karneval warst. Also die Berliner sind ja nicht so Faschingsnarren. Aber ich bin ja in Bayern groß geworden und da gab es Fasching. Verstehst du? Wir waren immer auf dem Fasching. Und weißt du, hinter der Maske. Ich weiß nicht, ob du schon mal hinter der Maske gewesen bist. Hinter der Maske bist du ein anderer Mensch. Hinter der Maske, da benimmst du dich auch anders. Reagierst auch ganz anders. Weil man sieht dich ja nicht, verstehst du? Man sieht dich ja nicht. So. Weißt du, und so sind viele Christen, die laufen mit einer Maske rum. Eine fromme Maske. Ich bin ein Heiliger, ein Geistlicher. Verstehst du, da laufen sie sogar als Papst noch rum. Unfehlbar. Hinter der Maske ist man ein anderer Mensch. Und viele haben Angst vor sich selber, wenn sie mal das Gesicht zeigen. Und genau das ist es. Wir dürfen als Christen unser Gesicht zeigen. Wie weit bist du? Bist du ein reifer, gestandener Christ? Wie kommst du dir selber vor? Was ist dein Selbstbildnis? Bin ich schon ein Pionier? Wage ich neue Sachen für Jesus? Unternehme ich etwas für Jesus? Ich schreibe euch Jünglinge. Ihr habt den Bösen überwunden. Überleg einmal, wo hast du das letzte Mal einen Bösen überwunden, den Teufel überwunden? Negative Gedanken, negative Gefühle. Wo hast du dem Teufel in Schranken gewiesen? Wo war das? Denk darüber nach. Ihr Jünglinge, ihr habt den Bösen überwunden. Und ihr Väter in Christus. Du bist erst reif, geistlich erst reif. Hör mir gut zu, wenn du Kinder bekommst. Vorher bist du gar nicht reif, du bist gar nicht richtig entwickelt. Nur ein reifer, entwickelter Mensch bekommt Kinder. Das ist die Anlage. Und dann hört auch die Zeit auf, wo man Kinder kriegt. Bei der Frau auf jeden Fall. So, dann bekommt man eine ganz neue Aufgabe. So, die Mütter haben eine ganz andere Aufgabe als die Väter, wenn sie nachher älter sind. Wie sieht's aus in deinem Leben? Die Römer sagen, vor einem grauen Haar soll man sich erheben. Also sollte bei mir gerade stehen. Und das sind einige mit grauen Haaren, es sei denn, sie sind gefärbt. Verstehst du? Graue Haare. Weißt du, du solltest Achtung haben, erfahrene Menschen, mündige Menschen. Und dann das Gebet eines Bewährten vermag viel. Hör mal zu, nicht des Gerechten, Scheinheiligen. Nein, eines Bewährten. Und die Väter sind bewährte Menschen. Die Mütter sind bewährte Menschen. Da heißt es in der Bibel doch bei der Eva, du musst lesen, was da drin steht. Die Eva wird selig werden durch Kinder kriegen. Geistlich gesprochen auch, ganz besonders. Weißt, wenn du so ein Kind groß siehst, da wirst du geschliffen, da wirst du gemangelt, da wirst du geplättet. Weißt du, die Kinder nachts schlafen nicht durch, verstehst du? Die wollen immer, Mama, warum ist das, warum ist das, warum ist das? Du glaubst gar nicht, was die Kinder alles fragen. Ich weiß noch von meinen Kindern, warum ist der Ring rund? Wo fängt er an und wo hört er auf? Weißt du, auf solche Gedanken kommst du gar nicht. Kinder, und das ist, weißt du, kommen die Leute zu dir, wie reif bist du im Geist? Kommen die Leute zu dir und fragen, Schwester, wie ist das? Geistlich, in der Gemeinde. Versteht? Dann musst du sagen, ich weiß es gar nicht, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Geistliche Reife. Mir geht es heute Abend um geistliche Reife. Was für ein Selbstbild hast du von dir? Wie ist dein Image? Wie sehen dich die Leute? Sehen sie dich immer nur durch die Maske? Immer keep smiling, immer happy. Und dann zu Hause, wenn du die Maske ablegst, dann heulst du und plärrst und bist depressiv, hast Probleme. Wie sieht's aus? Christen sollten Jesus imitieren. Hört mir zu. Christen sollten sich so benehmen, wie Jesus sich benommen hat. In Antiochien wurden die Jünger Christen genannt, heißt es in der Bibel. Weißt du, zuerst waren sie beim Heilen, sie haben vom Heiland gelernt. Und dann waren sie in Antiochien ohne dem Heiland, aber mit dem Heiligen Geist. Und sie lernten von Jesus und sie waren so wie Jesus. Wenn man die auf der Straße gehört hat, die haben so gesprochen wie Jesus. Wenn du sie in der Gemeinde beobachtet hast, sie haben sich so benommen wie Jesus. Wenn du mit ihnen was zu tun hattest, sie haben sich benommen wie Jesus. Und sie haben gesagt, das sind Christen, Christus in Kleinformat. Verstehst du? Und sind wir Christus in Kleinformat? Oder zanken wir und streiten wir uns? Was war vom Heiland? Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Wo sind die Christen? Ich bin besser wie der. Und Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin. Das ist so arrogant, so eingebildet, so selbstgerecht. Und wir singen dann, so sei wie Jesus von hier bis drüben. To be like Jesus, verstehst du? Das singen wir solche schöne Chore. So, du wirst nicht so wie Jesus werden. Du kannst nur von Jesus lernen. Jesus sagt, lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So, in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6, das als Einstieg jetzt zuerst einmal, wer sagt, dass er in ihm bleibt, so sein wie Jesus, der sollte auch in gleicher Weise leben, wie er gelebt hat. Obwohl er göttlicher Gestalt war, hat er sich nicht eingebildet, ich bin der Herrgott, ich bin ein Superstar, ich bin, was weiß ich, nein, Jesus war demütig, er war sanftmütig. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, dass er Jesus in sich hat, dass er ein Kind Gottes ist, der sollte so leben, wie Jesus gelebt hat. Schau dich in den Spiegel mal an. Wie siehst du aus? Siehst du auch so wie Jesus? Nicht mit dem Bart und der Dornenkrone oder goldene Krone. Weißt du, wir möchten gerne so Kronen aufgesetzt bekommen. Nein, siehst du so wie Jesus? Sanft, barmherzig, gnädig, demütig, bescheiden. Das sind diese Tugenden. Was heißt das? Der Mensch soll sich so benehmen, wie Christus sich benommen hat. So leben wie Jesus. So reagieren wie Jesus. Stell dir mal vor, die haut jemand auf die Backe. Kriegst eine Watschen. Ob es verdient oder nicht verdient, das ist jetzt egal. Kriegst eine Ohrfeige. Was machst du? Wie reagierst du? Natürlich, Reflexreaktion, haust zurück. Und weißt du, das ist nämlich, was die Christen nicht gelernt haben. Zu vergeben, sanftmütig zu sein, stille zu sein, ruhig zu sein, Gott alles zu überlassen. Das war Jesus. Er hat nicht gescholten, als er gescholten wurde. Oder wieder so gemotzt oder widersprochen. Er hat geschwiegen, als er verdammt wurde, als er gerichtet wurde. Weißt du, mit Christus gekreuzigt sein. Wir wollen alle mit Christus herrschen. Halleluja, ich habe Power. Aber wenn es darauf ankommt, Power ist, dass du vergeben kannst. Selbstkontrolle, das ist die größte Macht. Sich selbst beherrschen. Jesus in Kleinformat sein. Ich will nicht groß da rauskommen, Superstar. Nein, ich möchte so ein bisschen ähnlich sein wie Jesus. Ein bisschen Jesus imitieren. Christen, wenn sie Gott gefallen wollen, sollen Christus nachahmen. Mal zu lesen im Evangelium, was war er, wie hat er gelebt. Und Jesus ist das Maß, das Prototyp Gottes. Und wir sollen uns an Jesus orientieren, so wie Jesus. Ich weiß, als ich getauft wurde, verstehst du? Und du willst Christ sein? Und du willst dich so benehmen? Weißt du, meine eigenen Geschwister, die haben mir die Hölle heiß gemacht. Weißt du, meine eigenen leiblichen Geschwister, nicht die Fremden, die leiblichen. Dein Partner, dein Mann, dein Freund, die sagen, und du willst Christ sein und kannst die Schnauze nicht halten und schimpfst und widersprichst und rebellierst, kannst nicht stille sein, musst immer motzen. Überleg einmal, was die Leute so erzählen. Weißt du, Jesus war Liebe in Person. Gott ist die Liebe. Und Jesus war die Liebe. Wie hat er gelebt? Wie hat er sich verhalten? Er war seinen Eltern gehorsam. Als sie Maria und Josef in den Tempel gefunden haben, als 12-jährigen Burschen, wisst ihr nicht, dass ich muss sein in das, was meines Vaters ist? Und er geht ganz lieb und schön und brav nach Hause und arbeitet 18 Jahre zu Hause beim Vater Josef. Ja, aber du bist nicht mein Vater, du bist mein Ziehvater. Da hörst du überhaupt keine Vorwürfe. Jesus soll unser Modell sein in der Beziehung zu Gott. Und wie ist jetzt deine geistliche Reife? Schau dich mal im Spiegel. Hast du eine Beziehung mit Gott? Und jetzt werde ich radikal. Wann ist das letzte Mal gewesen, dass du mit Gott gesprochen hast? Und Gott mit dir? Wann hat Gott das letzte Mal mit dir gesprochen? Wann hast du das letzte Mal Gemeinschaft mit Gott gehabt? In meiner Bibel heißt es, ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand die Tür auf, zu dem wollen wir eingehen und wir wollen das Mahl miteinander halten. Wann war das letzte Mal, dass du mit dem Heiland gegessen und getrunken hast? Beim Abendmahl? Nee. Wann hast du das letzte Mal getrunken und mit Jesus und gegessen? Er sagt ja, nehmt die Armen auf, habt ein Herz für die Armen. Wann hast du mal einem armen Menschen gedient? Verstehst du, wann hast du einem armen Menschen mal gedient? Ich habe Leute kennengelernt, wenn sie gefeiert haben, so Geburtstag, Weihnachten und so weiter, sie haben immer einen Teller mehr gedeckt. Wer weiß, vielleicht schickt der liebe Gott jemand vorbei. Und meistens haben sie irgendjemanden gehabt, der gerade vorbeikam oder den sie gerade zufällig einladen durften. Für Leute, an die sie nicht gedacht haben, die ihnen vielleicht nicht so sympathisch waren. Jesus soll unser Modell sein in seiner Liebe. In der Liebe. Wie ist deine Liebe zu den Menschen? Also den mag ich nicht, den mag ich vielleicht ein bisschen, den mag ich drei Viertel. Ja, wir sollen ein Herz haben für die Menschen. Denn jeder Mensch ist ein Messias. Jeder Mensch ist ein Heiland. Jeder Mensch trägt Gott in sich. Ob er jetzt Christ ist oder kein Christ ist. Jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele. Jeder Mensch wird einmal in der Ewigkeit sein. Vor Gott. Und wir werden vielleicht neben den sitzen müssen, den wir gar nicht mochten. Wie ist deine Liebe zu Menschen? Ich mag die Türken nicht, ich mag die Moslems nicht, ich mag nicht die Katholiken, ich mag die... Gut, wir müssen nicht ihre Religion annehmen, aber wir müssen den Menschen lieben. Und jeder Mensch hat ein Herz. Jeder Mensch hat ein Herz und eine unsterbliche Seele. So, Jesus ist das Modell für Selbstbeherrschung, für Selbstkontrolle, für diese Gradlinigkeit. Er war kein Pharisäer. Oh, die Pharisäer haben ihn gehasst, weil er total anders war als diese Scheinheiligen. Geschwister, warum viele Menschen nicht im Glauben sind und nicht in Jesus sind und Jesus nachfolgen, ist, weil sie enttäuscht sind von Christen. Ich war als junger Christ so frustriert von den ganzen Christen und ganzen Gemeinden, dass ich gesagt habe, komm, lieber Gott, ach, ich möchte lieber ganz allein in der Wüste irgendwo mit dir sein. Ich möchte mit diesem ganzen Gesindel nichts zu tun haben, bis Gott mich was anderes gelehrt hat. Nimm dich ihrer an. Bekehr dich mal. Du selber. Gott hat zuerst mal zu mir selber gesprochen. Johannes, verändere du dich. Ich wollte, verstehst du, bevor die sich verändern. Und Gott hat an meinem Herzen gearbeitet und hat mir eine Liebe plötzlich geschenkt. Für alle Menschen. Mir macht es nichts aus, ob schwarz, gelb, rot oder lila die Menschen sind. Ich habe die schönsten Menschen, wo ich begegnet bin, bin diesen Pennen begegnet. Weißt du, besoffen, blau. Ich denke nur an einen, der kam stockbesoffen in meinen Gottesdienst und hat getorkelt und Krach gemacht und rumgeschrien. Ich bin auf den zugegangen, habe den Arm umgelegt und habe mit ihm gesprochen und für ihn gepredigt, die Versammlung vergessen, aber nur für ihn gepredigt. Und habe gesagt, Gott ist die Liebe, Gott ist warmherzig, Gott hat Interesse an dir. Der wurde von Augenblick zu Augenblick nüchterner. Und am Schluss, was ist passiert? Er sagt so, und jetzt bist du reif. Jetzt knien wir uns nieder. Jetzt nehmen wir Jesus Christus an. Ich bete vor und du sprichst mir nach. Und es ist passiert. Und ist nachher sogar Prediger geworden. Verstehst du? Manchmal müssen wir bereit sein, für einen einzigen Menschen das Evangelium predigen und bringen. und ich sage, der ist schlecht. Stell dir mal vor, ich hätte gesagt, schmeiß den raus. Die Ordner hätten das ganz gemacht, die haben ja immer gewartet, bis ich zuwinke. Aber ich bin hingegangen und habe gesagt, der Kerl braucht Jesus. Verstehst du, die anderen, das sind alles Heilige. In der Gemeinde, gerade in dieser Zeltversammlung an diesem Tag, waren nicht viele Fremde. Der war der einzige richtige Fremde. Und wir sind für die Fremden da, Brüder und Schwestern. Weißt du, ich war so geschockt, dass Gott mich gelehrt hat, nimm dich der Fremden an. Der Einsamen, der Verlassenen, der Kranken, der Mühseligen. Und Jesus hat manchmal für einen einzigen Menschen gedient. Das ist Jesus. Und wir sollen von ihm lernen. Und so werden wir Jesus, er ist unser Modell. Und deshalb, mir macht nichts aus, wenn ich manchmal nur vor einem einzigen Menschen sprechen muss. Und vielleicht sehe ich den nicht. Ich werde nie vergessen, wir haben Open Air Gottesdienst, Straßengottesdienst, wir singen, aber kein einziger Mensch steht drum. Kein einziger Mensch. Und ich sehe nur ein paar Vögel springen da rum. Verstehst, wir dachten mal, gut, wir singen halt für die Vögel heute. Aber dann sehe ich hinter dem Gebüsch, da guckt einer und horcht. Da guckt einer und horcht. Weißt du, du weißt gar nicht, wer es horcht, wer zuhört. Und ich weiß auch heute nicht, wer mir der Predigt hier zuhört. Weiß ich nicht. Denn ich weiß nur eines, nach unserer Feststellung, was wir beobachtet haben, ich predige hier für euch. Aber an einem Tag hören mehr als 700 Leute diese Predigt. Und sogar mehr manchmal, an einem Tag. Also jeden Tag hören Leute mindestens 700 Leute die Predigt. Und deshalb, das ist mir doch egal, wer jetzt hört. Gott weiß, wen er erwischen soll. Gott weiß, wen er harponieren möchte. Und wenn er an wem er arbeiten möchte. Deshalb, die Sache ist dein Herr Jesus Christus. Und das ist Jesus, und das ist das Modell Jesus. Jesus hat alles Gott überlassen. Er hat alles Gott überlassen. Wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt. Der Heilige Geist arbeitet weiter. Nur nebenbei. So, wir sind in der Wirklichkeit. Oder wie sind wir in der Wirklichkeit? Im Alltag. Weißt du, im Gottesdienst, oh, seliges Wissen, Jesus ist mein. Da sind wir so happy, so, oh, Wolke Nummer 7. Aber wie sind wir zu Hause? Das ist ausschlaggebend. Im Gottesdienst, wir sind Heilige. Aber zu Hause sind wir der Teufel. Schlagen rum, was weiß ich. Du erzähl mir nichts. Erzähl mir nichts, verstehst? Ich habe in der großen Kirche Gottesdienste gehabt für Rumänen. Da kamen diese Rumänen, liebe Geschwister, Gott möge sie segnen. Dann kommt der eine zu mir und sagt, Pastor, wir müssen jeden Sonntagabend mal mit Fußwaschung haben. Ich habe gesagt, ja, gut, aber meine Füße sind ja nicht so dreckig. So, und einfach versucht zuerst mal ein bisschen auf spaßige Art und Weise abzuwenden. Aber da bestand, du musst, das ist biblisch, Abendmahl ohne Fußwaschung ist nicht biblisch und so weiter. Lies Johannes 13, was er mir alles erzählt hat. Okay, in aller Liebe, ich will niemand richten. Aber ich habe an diesem Mann was gelernt. Dann fahre ich zum Bahnhof zu, dann sehe ich, er verkauft Zigaretten, stangenweise. Und ein paar Tage vorher habe ich noch etwas erlebt, dann, weißt du, wir waren fertig mit dem Gottesdienst, da verprügelt er draußen seine Frau, weil sie ihm nicht gehorcht. Und er hat gesagt, guck mal, und das alles in dem Zusammenhang, wir müssen abends mit Fußwaschen sein, wir müssen Heilige sein im Herrn. Und dann habe ich gesagt, lieber Bruder, ich habe dich am Bahnhof zugesehen, Zigaretten verkaufen. Ich habe die sogar gehupt, hast du es gesehen? Gehört. Und du verprügelst seine Frau. Und du sollst seine Frau nicht schlagen, sondern deine Frau lieben. Ja, aber das muss sein. Verstehst du? Blödsinn. Weißt du, die Leute wissen nicht, was Evangelium ist. Die wollen heilig sein, tun, was in der Bibel drin steht, aber sie leben nicht so, wie es die Bibel sagt. Und das ist das, was mich stört und stinkt. Deshalb predige und sage, Leute, wir müssen zurück zu der Realität, soll das sein, was wir wirklich sagen. Und dann Liebe üben. Die Bibel sagt, ihr Männer liebt eure Frauen. Ja? Wie sieht's im Alltag aus? So sein wie Jesus. Wie war Jesus im Alltag? Konsequent natürlich, gewiss. Dem Vater gegenüber. Er hat mit dem Vater übereinstimmt. Und Gott hat Mann und Frau geschaffen und wir sollen sauber leben. Und nicht, da kam noch viel anderes raus. Dann hat sich herausgestellt, dass er Auto fährt ohne Anmeldung. Da stehst du, Nummerschild irgendwo sich besorgt und Auto von einem Schrottplatz gekauft und fährt ohne, wir müssen Steuern zahlen und der fährt schwarz. Das sind Christen. Weißt du, unser Leben muss mit dem Evangelium übereinstimmen. Alles andere kannst du vergessen, einpacken und nach Hause gehen. Das ist, was ich sage. Konsequent sein. Wir müssen zu unserem Wort stehen. Du, da ist unheimlich viel. Weißt du, ich möchte einfach Christen haben, die so sind, wie Jesus Christus war. Alles andere ist Blabla. In aller Liebe. Weiter. Wie weit bist du? Wie siehst du wirklich aus? Wie groß bist du geistlich? Bist du noch ein Baby, ein Säugling? Suchst du immer deine Nuckel? Brauchst du immer einen Schnuller? Beruhige. Verstehst du? Nein. Wir müssen andere beruhigen und nicht immer nur nach Beruhigung, nach Befriedigung suchen. Wir sollen so viel Frieden ausstrahlen, dass andere in unserer Umgebung sich wohlfühlen und sagen, du, wenn du nicht da bist, da fehlt mir was. Weiter. Noch den Petrus. Weißt du, Petrus tippelt 3 Jahre mit dem Heiland. Gott möge ihn segnen. Aber weißt du, geht mit dem Heiland und als der Herr Jesus sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern, dann sagt er, nein, nein, ich nicht. Verstehst du? Weißt du, wir sind groß in Worten, Superstars in Worten. Ich nicht. Die anderen vielleicht. Aber ich nicht. Und was passiert? Er nimmt ein Messer mit und schlagt ihm einem das Ohr ab. Der Malchus. Wie oft klopfen wir den Leuten die Ohren ab, dass die Ohren schlackern. Und fallende Heilung muss dann wieder die Ohren reparieren. Weißt du, er hat sich im Fleisch verteidigt und sogar seinen Heiland verleugnet. Im Fleisch. Er war im Fleisch. Und die Frage ist, wie bist du? Bist du im Geist oder bist du im Fleisch? Was das auch immer heißt. Er war nicht groß, er war nicht so, wie er sich angab. Und wenn alle dich verlassen, aber ich nicht. Er war gar nicht so. Er hat nur Sprüche geklopft. Und wir klopfen auch manchmal religiöse Sprüche und sagen, ich habe das. Wie viele Leute erzählen mir, ich habe den Heiligen Geist, ich spreche in Zungen. Und wenn du genau anguckst, die sind Schwatzbasen. Von wegen Zungenreden. Verstehst du? Die haben entzündete Zungen. Entschuldigung, in aller Liebe. Wenn du in Sprachen redest, du redest eine ganz neue Sprache. Du redest positiv über deinen Bruder. Du redest positiv über deine Schwester. Du redest positiv über deinen Pastor. Du redest positiv über die Gemeinde. Du redest positiv über Jesus. Und nicht negativ, positiv. Das ist Zungensprache für mich. Viel mehr positives Reden. Aber viele haben freches Mundwerk. Widersprechen. Jesus, er widersprach nicht, als er gescholten wurde. Er rebellierte nicht. Das ist unser Herr Jesus Christus. Schau dich im Spiegel mal an. Horch dich auf eine Kassette oder CD oder wo auch immer. Horch dich mal an, wie das klingt. Petrus hat große Sprüche gemacht. Judas genauso. Er war auch nicht besser. Weißt du, gibt einen Kuss, sogar den Judaskuss. Und wie viele Christen geben Judaskusse und verraten den Herrn? So viele Christen. Ich kenne sie. Verstehst? Ihr Leben stimmt nicht überein. Jakobus schreibt einmal, aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Du kannst nicht den Heiland anbeten und fluchen. Und du kannst nicht den Heiland anbeten und kannst nicht schimpfen über andere Leute. Du kannst nicht den Heiland anbeten und Gott loben und preisen und dann alles andere niedermachen. Entweder oder. Du, wie sieht das aus? Am Anfang sind wir das. Am Anfang, wenn wir zum Heiland kommen, wir sind zwiespältig, schizophren, geistig. Aber mit der Zeit will der Herr Jesus uns richtig einstellen. Dass wir plötzlich merken, das, was dem weh tut, tut mir auch weh. Das, was die oder jenem verletzt, verletzt auch mich. Das, was mir schadet, schadet auch den anderen. Deshalb, ich halte die Klappe. Entschuldigung. Ich sage das jetzt so, weil vielleicht andere gar nicht das richtig mehr verstehen. Das musst du so derb, so vulgär sprechen und sagen, halt die Schnauze. Mensch, red nicht so viel Negatives über die Menschen. Denn so, was du redest, das denkst du nämlich auch. Das ist in deinem Herzen. Was sagt Jesus? Das, was aus deinem Herzen rauskommt, das verunreinigt dich. Und so viele Christen sind schmutzig, dreckig, weil sie über alles Mögliche herziehen, runtermachen und so weiter. Aus dem Herzen kommt es. Judas gibt dem Heiland Kuss. Und der Herr Jesus lässt sich gefallen sogar. Aber er verratet Jesus. Bekennende Christen, die nicht konsequent sind, die nicht mit Jesus innerlich übereinstimmen, die schaden dem Evangelium mehr, als was sie nutzen würden. Und das ist meine Wahrheit und ich sage voll und ganz Amen. Verstehst du? Die schaden dem Evangelium, wenn sie nicht mit dem übereinstimmen, was in ihrem Herzen drin ist. Unser Herz, unsere Zunge, Mund muss übereinstimmen. So wie du denkst, das, wie deine Seele ist, so ist es. Das ist die Wirklichkeit. So viele sind nicht in der Übereinstimmung. Sie schaden der Sache Jesu, bringen die Sache Jesu in Verruf. Weißt du, nicht die Spötter und die Ketzer bringen die Sache Jesu in Verruf, sondern die Christen, die ihren Mund nicht halten können. Die war alles, weißt du, Die anderen, die Würmer aus der Nase rausziehen. Hast du schon mal gesehen? So mit so einem Haken, so tief die Würmer. Verstehst du? Nicht die Kritiker. Weißt du, gegen die Kritiker kannst du was sagen. Aber die, die nicht so leben, die tun so. Und für mich persönlich sind das geistige Vogelscheuchen. Ich rede böse jetzt, verstehst du? Ich will nur die Wahrheit sagen. Paulus schreibt einmal, euretwegen wird Gott gelästert. Euretwegen. Geh durch die Straße und verstehst du, und denk, warum haben wir keine Erweckung? Euretwegen. Weil viele sind nicht Mütter, wollen gar keine Mütter mehr werden. Und Väter in Christus. Weißt du, sie beten für Erweckung, Herr, schick Erweckung, damit die anderen sich verändern. Erweckung ist nicht, dass die anderen sich verändern. Du und ich und wir alle müssen sich verändern. Das ist Erweckung. Wenn du nicht mehr schlafen kannst und sagst, lieber Gott, wo sind wir hingeraten? Der Abfall ist so groß. Wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch mehr selig werden. So, wo sind die Christen, die so leben, wie Jesus gelebt hat? Wo sind sie? Gib Erweckung, Herr, wie vor Zeiten. Ja, vor Zeiten haben die Leute alles verkauft, alles aufgegeben, die Urchristen. Und sie lebten wie Jesus. Wenn die erste Liebe da wäre, dann hätten wir schon längst Erweckung. In Deutschland wäre schon längst bekehrt. Aber die erste Liebe ist nicht da. Guckt mal. Was wollen Sie? Wollen Unterhaltung? Eine Show? Ein Superstar hören? Wenn wir mit Jesus übereinstimmen würden, dann würde so vieles anders in unserem Leben in unserer Welt, in unserer Umgebung aussehen. In 2. Korinther Kapitel 3, Vers 2 und 3, da heißt es, ihr seid, wir sind, jeder einzelne von uns, ein lesbarer Brief Jesu Christi. Was glaubst denn du, wie die Leute dich studieren? Die lesen, ein Christ ist so und so und so. Nicht, was die Kirche sagt als Dogma. Nein, ein Christ benimmt sich so. Aber das ist ja gar nicht wahr. Das stimmt ja nicht. Wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Wenn du wissen möchtest, wie sieht ein Christ aus, frag nicht die Christen, die wissen es nämlich selber nicht. Wenn du wissen möchtest, wie ein Christ aussieht, frag den Türken, frag den Kommunisten und den Atheisten. Der wird dir sagen, wie ein Christ aussieht. Der Christ raucht nicht, der Christ sauft nicht, der Christ hurt nicht, der Christ macht das nicht und der Christ macht das nicht. Die wissen genau, wie ein Christ ist, aber die Christen wissen es nicht. In aller Liebe. Wächst du im Geist, wächst du im Glauben oder schrumpfst du? Wie siehst du geistlich aus? Verstehst? Wird es, weißt du, wenn die Leute dich angucken, dann sagen sie, Tante, Onkel, wie hast du dich verändert? Bei dir ist so viel anders. Du bist nicht mehr, du rauchst nicht mehr, du saufst nicht mehr, du machst das nicht mehr, du gehst nicht mehr ins Kino, was weiß ich. Ich habe nichts gegen diese Sachen alles, verstehst du? Aber du bist ganz anders geworden. Mit dir hat sich so viel verändert. Und an uns muss eine Veränderung sehen, und zwar nicht, dass wir sie sehen. Wir sehen sie nicht sowieso, aber die anderen. Wir sind ein lesbarer Brief von jedermann, dass dein Mann sagt, also horch Weible, du hast dich so verändert, ich kenne dich nicht. Wir haben eine andere Frau erwischt. Verstehst du? Du bist nicht mehr so, wie du früher warst, oder Männle. Du bist auch nicht mehr so, verstehst? Du schlägst mich nicht mehr. Du verprügelst die Kinder nicht mehr. Du versorgst das Geld nicht. Weißt, da gibt es so vieles. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Ich weiß, das Evangelium hat eine verändernde Kraft. Und wenn das nicht der Fall ist, pack ein und schmeiß es in den Komposthaufen. Das ist nichts wert. Das Evangelium ist Salz, Licht und Kraft, Geist und Leben. Du, wenn du zum Heiland kommst, du wirst verändert, wirst ganz nüchtern und sachlich. Wir sind ein lesbarer Brief gelesen von jedermann. Jedermann. Wie groß bist du im Geist? Als der Herr Jesus einverstanden war und nach Hause ging zum Papa und Mama, Maria und Josef, da heißt es, und er nahm zu an Gnade und Weisheit. Und nicht nur an Alter, er nahm zu an Gnade und Weisheit. Hast du zugenommen an Gnade und Weisheit? Das ist eine große Frage. An uns Christen. Gesunde Menschen wachsen. Gesunde Christen wachsen. Die machen Fortschritte. Die werden stark. Sie überwinden das Böse. Sie können das Böse sogar ertragen. Die Schwachen können sie ertragen. Ja. Viele fangen gut an. Und dann irgendwo stagnieren sie, bleiben stehen und werden geistige Lilliputaner und Zwerge. Die wachsen nicht mehr. Die hören auf zu wachsen. Ja, ich habe ja alles. Ich habe Vergebung der Sünden, bin wiedergeboren, habe den Heiligen Geist, habe mich taufen lassen. Das reicht eigentlich. Was brauche ich noch mehr? Geschwister, wir müssen weitergehen. Wie bist du im Geist? in deinem geistlichen Leben? Wie belastbar bist du? Was hältst du noch aus? Hältst du aus, wenn man über dich redet, dich beschimpft, dich verflucht, dich verdammt? Verstehst du, was heißt was ich? Weißt du, verkraftest du das alles? Bist du schon gestorben? In der Bibel heißt es, wir sollen nicht nur getauft sein, die Taufe ist eine Beerdigung. Viele verstehen die Taufe nicht, die denken, bist du nur das Wasser? Ja, nein. Wenn du auferstehst, die Taufe ist nur ein Symbol, was in deinem Leben passiert und passieren sollte. Und du stehst auf und du wandelst im neuen Leben. Aber dann merkst du, der alte Adam kann ganz schön schwimmen. Und die alte Eva, die gehen nicht unter. Weißt du, wie ist dein Stehvermögen? Wie ist dein Stehvermögen? Was hältst du aus? Wie stark bist du innen drin? Darf man dir irgendwas sagen? Weißt du, bei manchen Leuten, ich mache gar keine Seelsorge. Ich muss ehrlich sagen, ich mache keine Seelsorge, ich habe gar keine Lust mehr, Seelsorge zu machen. Warum? Du kannst ihnen sagen und die schlagen dir zurück. Die nehmen kein Wort an. Verstehst du? Die denken, sie sind besser, sie müssen mich belehren. Verstehst du? Sie müssen mich korrigieren. Du darfst ihnen nicht sagen, deshalb sage ich, renn in dein Verderben, verbrenn deine Finger und du wirst aufwachen. Dann siehst du, wo du gelandet bist. Und ja, wir können gar nicht mehr richtig Seelsorge heutzutage machen. Die Leute sind abgestumpft für die Wahrheit. Hier gehen sie rein und so weiter. Oder dann gehen sie von Evangelisten zu Evangelisten. Was denkst du, was denkst du, was denkst du? Und dann erzählen sie, was sie alle erzählt haben. Und dann fragen sie, was denkst du, Bruder Maturis? Und ich habe aufgehört zu denken für sie. Ich denke nur für mich selber. In aller Liebe. Weißt du, die Liebe wird erkalten. Das ist der Fall. Und die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Dass wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch selig werden. Schau dir in den Spiegel. Darf der Herr dich korrigieren, der Heilige Geist? Und der Heilige Geist spricht durch eine Predigt, durch ein Zeugnis, durch eine Ermahnung, durch ein Gespräch. Oh, naja, vergiss es. Man darf von den Leuten nichts erwarten. Da sagst du, könnten sie das machen? Verstehst du, egal was. Das nicht nur putzen, sondern, weißt du, du brauchst irgendwo Hilfe oder irgendjemand braucht Hilfe. Nein, ich habe Hexenschuss oder ich habe Bandscheibenvorfall oder ich habe das, was ich so alles schon gehört habe, was die Leute haben. Kein Wunder, dass die Leute nicht gesund werden. Wir müssen lernen, über unser Schatten zu springen, dann werden wir reif. Und ich, ich komme nachher auf den Punkt noch zu sprechen, morgen werde ich noch ein bisschen weitermachen. Aber vielleicht kommst du auch nicht mehr morgen, verstehst du? Denn die Sache ist, wer und was beeinflusst unser Leben? Unser Fleisch natürlich. So. Vielen Leuten darfst du gar nicht sagen, sind gleich beleidigt. Aber was denkst du? Mir hat jemand einmal ins Gesicht vor einigen Monaten gesagt, was erlaubst du mich zu fragen? Verstehst du? Man sollte als Diener Gottes Menschen bitten und was fragen. Und wenn die Bibel sagt, wenn dich jemand bittet, und hör zu, die meisten leben nicht nach der Bibel, wenn jemand dich bittet, eine Meile zu gehen, geh zwei. Und wenn jemand von dir einen Mantel will, gib auch den Rock noch dazu. So sind diese Sachen. Die meisten lesen die Bibel und verstehen nicht die Bibel. Sie beschäftigen nur mit sich selbst. Was erlaubst du mir, mich zu bitten? Also, so eine Frechheit. Ja, ich weiß, das habe ich hier erlebt in Berlin. Nicht irgendwo in Russland. Die russischen Menschen sind viel besser und viel solider. Wenn du denen was sagst, dann tun sie das, dann glauben sie wenigstens doch. So, viele schmoren nur immer ihren eigenen Saft. Ich habe ein schönes Stichwort jetzt für diese Menschen, die nicht wachsen. Das sind Kleingeister. Kleingeister. Kleine Geister sind sie. Kleingeister haben eine beschränkte, eingeschränkte Fähigkeit mit anderen gegenüber. Wenn der andere kommt und da erzählt was anderes, zu sagen, was erlaubst denn du? Verstehst du? Kleingeister können nichts annehmen, können nichts akzeptieren. Kleingeister. Ihre Lebensweise, ihr Denken, sie können nicht, ja, guck mal, jetzt kommen die Flüchtlinge. Um Himmels Willen, diese Flüchtlinge. Gott schickt uns, weil wir nicht in die Mission gehen konnten, die Mission zu uns. In aller Liebe. Und jetzt können wir missionieren. Aber wo sind die Christen, die jetzt zu den Moslems gehen und missionieren und sagen, Gott liebt dich, verstehst du? Ja, die nehmen meine Arbeit weg, meine Wohnung weg, mein Geld weg, was weiß ich. Nein, Gott hat sie geschickt, damit sie wieder nach Hause gehen, nach Syrien und dort Missionare weiter sind und weiter predigen und weiter Gott dienen oder die Liebe Gottes zeigen. Also, wir sind immer so eng, nur für uns, mein Haus, mein Auto. meine Familie. Kleingeister, sie glauben, sie sind allein richtig. Meine Religion. Das sind Katholiken. Die katholische Kirche glaubt, ja, wir sind die allein selig machende Kirche. Verstehst? Und das sind viele Christen, die glauben, wir sind richtig. Wer das sagt, ist schon ein Sektierer für mich. Wer behauptet, er hat die wahre Religion gepachtet, der ist ein Sektierer. Und du weißt gar nicht, was überhaupt die Wahrheit ist. Weißt du, wir sind allein selig machen, die Gemeinde. Wir sind nicht allein selig machen, die Gemeinde. Oh, Gott hat so viele Kinder. Und was hat der Herr Jesus mal gesagt? Ich habe noch andere Schafe in einem anderen Stall. Verstehst du? Die habe ich dort. Kleingeister. Die glauben, wir sind allein selig machen. Wir sind die Richtigen. Unser Weg ist der richtige Weg. Unser Glaubensbekenntnis ist das Richtige. Weißt du, je mehr du weißt, desto weniger weißt du, dass du was weißt. In aller Liebe. Bist geschockt vielleicht von mir. Viele denken, sie allein haben die Wahrheit. Ich habe Jesus erkannt. Ich werde nie vergessen, als ich schockiert wurde. Ich schreibe ein wunderbares Traktat. Und kennst du Jesus? Und dann gebe ich weiter. Und dann sagt der Mann mir, der das Traktat gelesen hat, gibt zurück. Kennen Sie Jesus? Ja. Verstehst? Und dann habe ich nachgedacht. Bin in mir selbst, habe eingekehrt, in mir selbst reingeguckt. Habe gesagt, lieber Heiland, vergib mir. Ich rede, dass ich dich kenne. Aber kenne ich dich wirklich? Und die Frage ist, kennst du Jesus wirklich? Du redest von Jesus. Du singst von Jesus. Du liest so viel über Jesus. Du hörst so viel von Jesus. Aber kennst du denn wirklich? Wenn es drauf ankommt. Wenn Probleme kommen. Wenn du krank wirst. Wenn dein Partner, Partnerin ein Pflegefall wird. Wenn du operiert werden musst. Kennst du ihn wirklich? Herr, ich bin bereit, deinen Weg zu gehen. Verstehst du? Kennst du ihn wirklich? Und viele glauben, nur sie kommen in den Himmel. Das ist so uralter Glaube der frommen Leute. Nur sie kommen in den Himmel. John Wesley und Whitefield, die haben sich in die Haare gekriegt. Beide haben zuerst mal die Methodistenkirche gegründet und angefangen, in die Heiligungsbewegung und so weiter. Und dann haben sie sich verkracht, verstehst du? Heiligungsbewegung. Und die zwei verkrachen sich. Die wollen so sein wie der liebe Gott. Und plötzlich merken sie, dass da was nicht stimmt miteinander. Sie haben sich verkracht. Und dann hat der Whitefield gesagt, der John Wesley kommt nicht in den Himmel. Und John Wesley hat gesagt, und der Whitefield kommt auch nicht in den Himmel. Und eines Tages wurden sie gefragt, Herr Wesley, was denken Sie, kommt der Whitefield im Himmel oder nicht? Ja, sagt er, der kommt auch in den Himmel. Aber der wird ganz weit weg sein, dass ich ihn nicht sehe. Verstehst du? Ganz weit weg, dass ich ihn nicht sehe. So denkst du. Weißt du, du wirst eben auf die Pelle gesetzt. Und so weiter. Und das sind Christen. Zuerst mal Heiligungsbewegung. Weißt du, was Heiligung ist? So sein wie Gott. Und Gott liebte die Menschen. Er liebte die Sünder. Er liebte die Verbrecher. Andere haben so eingeschränkten Horizont. Wie groß bist du in deinem Geist? Weißt du, sie gehen nur nach ihren Bedürfnissen und dass sie befriedigt werden. Sind eigentlich Egoisten. Schau dich in den Spiegel mal. Wie bist du? Bist du von dir weg? Dass du nicht mehr dich wichtig nimmst? Denn wenn die anderen gesegnet werden, wirst du auch gesegnet. Wenn die anderen nicht gesegnet, wirst du auch nicht gesegnet werden. Das ist nur ein Gesetz der Bibel. Morgen werden wir diese Gesetze ein bisschen betrachten. Leider sind die klugen, kleingeistigen Menschen, weißt du, die sind so schlau, sie wissen, wie man es macht und wie das geht, so gehen soll. Aber ihnen fehlt diese göttliche Intelligenz, die göttliche Weisheit. Jesus nennt seine Jünger sogar, ihr Kleingläubigen. Ja, sind beim Heiland, haben die Wahrheit in der Nähe, aber sie sind kleingläubig. Oh, ihr Kleingeister. Sagt er. Wie lange muss ich euch ertragen? Guck mal, sogar diese Kleingeister gehen dem Heiland auf die Nerven. Ihr Kleingeister. Er wollte damit sagen, dass diese Leute nicht erkennen, worauf es wirklich ankommt. Liebe ist der Schlüssel. Liebe. Nicht die Wahrheit. Was nützt die Wahrheit ohne Liebe? Die Liebe ist dominierend. Hast du Liebe? Bist du in der Liebe gewachsen? Kannst du sogar die Leben, die dir unsympathisch sind, gegen den Strich gehen. Du, das ist groß. Verstehst du? Die dich mobben. Kannst du die lieben? Viele Leute, die verstehen diese ganzen Ereignisse, Geschehnisse falsch und interpretieren falsch. Und dann treffen sie falsche Entscheidungen und so weiter. Kannst du die leben, die ganz andere Meinung haben, die an einen anderen Weg geführt werden? Und jeder Mensch von uns wird anders geführt vom lieben Gott. Jeder wird anders. Gibt es keine gleich. Aber die kleinen Geister, die sind nur auf diesseits orientiert. Also der trägt nicht die Uniform, die ich trage. Also der ist nicht von uns. Verstehst du? Der spricht nicht unsere Sprache. Der, was weiß ich, und plötzlich distanzieren wir uns. Der ist nicht von uns. Der hat nicht unseren Stallgeruch. Weißt du, und sie fühlen sich immer besser. Die kleinen Geister. Aber wenn du im Herrn gereift bist, wenn du mündig geworden bist, du kannst die ganzen, du bist der Vater und Mutter in Christus. Und ein Vater und Mutter in Christus, wir waren 8 Kinder. Verstehst du? Also, da war jedes Kind anders. Und du musst jedes Kind anders nehmen. Und jedes Kind reagiert anders. Der eine plärrt. Und der andere haut alles zusammen. Verstehst? Oder was weiß ich, flippt aus. Und jetzt musst du beide versöhnen, beide vertragen. Die Friedfertigen werden Kinder Gottes heißen. Wo sind die Friedfertigen? Die meisten Christen richten nur Streit und Zank an. Da kommen sie zusammen und dann haben sie sie schon in die Wolle. Die Kleingeister. Die findest du in den Gemeinden, vor allem in den feinen Gemeinden. In der katholischen Kirche ist das nicht ein Problem. Das macht der Priester. In dieser Priesterkirche, der macht dann Hokuspokus oder Klimbim und die Leute gehen. Aber in den freien Gemeinden, wo ein bisschen mehr Freiheit ist, wo man den Leuten mehr Freiheit gibt und sagt, ihr könnt euch entfalten, wir können euch entwickeln und ihr könnt mitarbeiten und so weiter. Oh, ich bin besser wie der, ich habe mehr Aufgaben, mehr Talente, mehr Fähigkeiten. Weißt du, dass man zurücknimmt. Wo ist denn das? Ich weiß es. Also, wenn es nach mir gehen würde, ich würde gerne viel lieber in der katholischen Kirche Priester, mach mein Kreuzchen und gib denen Happen Brot und so weiter und meinen Wein trinke ich selber. Es ist, und hab meine Ruhe. Geh nach Hause, schlaf wieder und nächsten Sonntag wieder so eine Messe. Aber in den Freikirchen, da, in aller Liebe, ich bin nicht katholisch, sondern ich bin eigentlich dankbar, man wird geschliffen. Da gibt es Machtkämpfe, Machtdränge. Wem vertraut der Pastor mehr? Wem erlaubt er mehr? Wer hat mehr Freiheit? Weniger Freiheit? Und dann wollen sie alle anderen belehren. Weißt du, das Schlimme dabei ist, wir sollen einander belehren, wir sollen einander ermutigen. Also belehren ist nicht, einen runterzuputzen, sondern belehren ist, ermutige deinen Bruder und Schwester. Aber die wollen gleich belehren. Weißt du, wer sich anmaßt, steht in der Bibel, zu lehren, der soll zuerst mal selber lernen. Du kannst nur jemanden weiterführen, wenn du selbst zuerst mal führen gelernt hast oder geführt werden bist oder ja, der Heilige Geist dich leiten und führen kann. Also viele, und ich habe gestern schon gesagt, manche sind grün hinter die Ohren und wollen gleich Hauskreisleiter sein und wollen gleich Omis. Manche Omi hat mehr Lebenserfahrung wie so ein junger Schnösler, wo ein Hauskreisler leitet, verstehst du? Und der kommandiert die reifen Leute, die Mütter und Väter, Mutti, Psst, Vati, Opa, verstehst du? Aber die haben Erfahrung. Und was bei denen steht, die haben gar nicht groß Erfahrung, sondern nur, sie haben studiert, was gelesen, was aufgeschnappt, so wie wir. Wir haben ja jemanden in der Gemeinde gehabt, mal vor vielen Jahren in der großen Kirche. Wie werde ich bei euch Ältester? Verstehst du? Ich habe gesagt, zuerst mal musst du alt werden. Ein Ältester ist ein alter Mann. Zuerst mal reif werden. Wie wird man Ältester? Gott hat gerade über diesen Mann zu mir gesagt, ich soll den an die Bäume, alten Bäume da mal ranlassen, aber ich soll nicht ranlassen an der Ernte, verstehst du? Die Ernte ist was ganz anderes. Er kann da mal die Äpfel einsammeln. Oder dies. Aber das war ihm zu wenig. Viele Christen benehmen sich wie Ikonen, wie Legenden, wie Päpste. Ich bin unfehlbar. Verstehst du? Wie reif bist du? So ein Vater, weißt du, ein Vater ist ganz total anders. Wir haben Kartoffelschlacht gemacht, hin und her, und meine Kartoffel ist irgendwo anders hingeflogen, und eine Glasscheibe kaputt gemacht, und so weiter, und bei uns waren in der Sowjetunion Glas teuer, wahrscheinlich, ja, auch später, da war kein Glas mehr drin, da war eine Pappe drin nachher, weil wir kein Glas hatten. Jetzt, meine Mutter erzählt, was alles passiert ist, mein Vater kommt nach Hause, und dann Weißt du, das sind Väter. Dann klopft er mir auf die Schulter. Johannes, vergiss es. Bei mir war es auch so. Verstehst du? Ich habe auch Fehler gemacht. Und so weiter. Und weißt du, ein Vater, eine Mutter in Christus, die sind Liebe. Auch, die wissen ja, wir haben auch die gleichen Dummheiten gemacht. Wir sind auch in die gleiche Schule gegangen. So, Liebe. Und das ist Liebe. Wir brauchen Korrektur, ganz gewiss. Und so weiter. Und ja, wenn du dann da anguckst, bist du ein Musterschüler schon gewesen? Verstehst du? Warst du ein Musterschüler? Wir haben die gleichen Fehler gemacht. Wir sind auch immer wieder mal hingefallen. Und wir haben auch das und jenes erlebt. Aber dann macht man gleich Regeln. Ich werde nie vergessen, ich komme in der Gemeinde als Glied, werde aufgenommen nach meiner Taufe. Und dann sagte, bei uns sind die und die und die Regeln. Und du musst dich an diese Regeln halten. Verstehst du? Das war furchtbar. Ich habe gedacht, ich war bei den Kommunisten. Ich war bei den Kommunisten. Ich war bei der kommunistischen Jugend und so weiter. Und da gab es auch Regeln. Die Regeln der Pioniere und so weiter. Und jetzt komme ich zu der Gemeinde. Jetzt muss ich auch Regeln einhalten. Aber ich habe eines gelernt. Weißt du, die Regeln, die du dort aufdiktiert bekommst, sind nicht die Regeln, die von Gott sind. Die werden aufgezwungen. Der Heilige Geist gibt uns die Regeln. Und wenn der Heilige Geist uns die Regeln gibt, dann sind wir Gentlemans. Da wissen wir uns, wie man sich benimmt. Wie man auf den anderen zugeht. Dass du den anderen höher achtest als dich selbst. Geistliche Reife ist mein Thema. Und so weiter. Weißt du, das kommt nicht von selbst. Das muss der Herr und der Heilige Geist in uns wirken. Diese Regeln, dass du plötzlich weißt, tut dem anderen weh. Das tut dem anderen weh. Du bist sensibel, mitfühlsam. Und Paulus sagt hier, nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Guck mal, sogar dieser große Apostel. Nicht, dass ich schon alles weiß, dass ich alles kann, dass ich alles bin. Nicht, dass ich schon ergriffen hatte. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Das ist Christentum. Ich bin noch nicht so weit. Und guck mal, und dann kommen die Korinther. Ich rate dir, nimm dir die Mühe und nimm von unserer Bibel, von unserer Seite, von Homepage und von unserer Internetseite, nimm da runter, wir haben da Bibelschule. 1. und 2. Korintherbrief, besonders der 2. Korintherbrief, lade es runter und mal studiere es. Kostenlos. Weißt, die Korinther waren so super geistlich, dass sie sogar Paulus gar nicht mehr angenommen haben. Die haben gesagt, der Mann gehört gar nicht mehr zu uns. Obwohl er die Gemeinde gegründet hat, muss vorstellen, der Pastor, der die Gemeinde gegründet hat, wird nicht mehr angenommen, weil die schon besser sind, die sind geistlicher, charismatischer. Verstehst du, da hat gar keinen Durchblick. Und mit Not und Mühe hat sich Paulus durchgesetzt. Er ist nicht mehr geistlich. Die Kleingeistigen, weißt du, die sind so wichtig, so scheinheilig. Was will der alte Paulus da? Und er weint um die Gemeinde, der hat Opfer gebracht, bis die Gemeinde gegründet worden ist. Die zerstörten Gemeinden Jesu hin und her. Wenn du sie anguckst, sie sind zerstört worden durch diese Kleingeister, diese Wichtigtour. Sobald einer ein bisschen mehr in der Bibel lesen kann, bringt er eine Spaltung in der Gemeinde. Wie wäre die Christenheit heute, wenn die Christen sich zusammenschließen, anstatt, ich weiß mehr. Oh, ich verstehe die Bibel viel besser. Stolz und Einbildung. Ja, es ist sehr traurig. Stolz und Einbildung. Macht die Leute fix und fertig. Und das Reich Gottes leidet unter Stolz und Einbildung und Kleingeisterei. So wie die Freunde Hiobs. Hiob, du glaubst zu wenig. Du bist nicht so. Was, weißt du, die machen den Leuten das Leben schwer. Die Freunde Hiobs. Die arme Hiobs-Seele, die geht durch die Hölle. Wegen diesen Kleingeister, dieser Wichtigtour. Weißt du, die ehrliche Seele, die gottesfürchtig ist, die wird an die Wand gestellt und fertig gemacht. Und so viele Gläubige, gute Christen, liebe Christen, werden fertig gemacht. Als ich hier nach Berlin kam, da kamen Geschwister in unsere Gemeinde, die haben gesagt, ich bin gemeindegeschädigt. Und viele sind gemeindegeschädigt. Eine moderne Gemeinde, die auch heute noch in Berlin gibt, die hat gesagt, wir möchten vorne nur schöne, adrette, nette junge Leute haben. Verstehst du? Wer krank ist im Rollstuhl und so weiter, die gehen ganz hinten, am liebsten kommen sie gar nicht in den Gottesdienst. Ja, ich weiß, wovon ich spreche. Viele reden so protzig, angeberhaft, großmäulig. Wenn du besser glauben würdest, verstehst du, wärst du gar nicht krank, würdest nicht arm werden und so weiter. Wenn du, ja, Gott vertrauen würdest, du wärst schon längst gesund, aber du glaubst nicht richtig. Und ich weiß halt von dieser einen Schwester ganz besonders. Verstehst du, er sagt, ich faste, ich bete, ich mache alles, was ich kann. Das ist mein Schicksal. Das ist mein Weg. Gut, dass der Matthäus kam. Ich habe sie abgefangen. Bei ihr sogar Hausbibelkreis, da in Lichterrade gemacht. Geschwister, ich habe euch gestern erzählt, ich habe diese Tage 3 Mails bekommen aus San Francisco in Amerika, aus dem Silicon Valley. Und da schreiben wir Brüder unabhängig voneinander. Die wissen gar nicht, dass sie mit mir korrespondieren. Und ich sage, Bruder Matthäus, du kannst dich nicht vorstellen. Ich verdiene $2,000 pro Monat, aber ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen. Ich wohne jetzt im Wohnwagen. Und das unabhängig voneinander. Vor Jahren hat mich schon sogar einer geschrieben, ich habe das gar nicht so ernst genommen. Auch aus dem reichen Amerika. Ich schlafe in meinem Kombi. Und habe Arbeit, alles. Und weißt du, und das, einer dieser 3, wo mir geschrieben hat, das ging mir zum Herzen. Da habe ich gedacht, lieber Gott, was ist da los? Dann sagt er, ich bin so erschüttert von meinem Glauben. Ich bin nicht erschüttert von Gott, aber von dem, was man mir in der Gemeinde gelehrt hat. Ich bin erschüttert. Man wirft mir vor, Bruder, du glaubst zu wenig, du gibst zu wenig Zehnten, du machst das, verstehst du? Ich würde alles geben, aber ich kann es nicht bezahlen, die Mieten sind teuer bei uns in San Francisco. Und er sagt, die Leute haben mir ein falsches Evangelium gepredigt, verflucht seien sie. So schreibt er mir. Ein irdisches Evangelium, ein diesseitiges Evangelium. Weißt du, und jetzt merke ich, das ist nicht alles nur Wohlstand. Das ist ein billiges, primitives Evangelium, so nennt es fast wörtlich. Wenn du genau hinguckst, wenn du irdisch gesinnt bist, ist es kleinkariert, kleingeistig. Denn du siehst, für heute, jetzt und hier, Hauptsache mein Bauch ist voll, Hauptsache ich lebe im Luxus. Weißt du, kleinkariert, kleingeistig. Das sind so Leute, sie bleiben spießbürgerlich, engstirnig, brav und bieder, natürlich, klar. Aber die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Hör mir gut zu. Bleib noch da. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Wir sind hier auf Erden nicht nur für den Körper, sondern für den Geist. Und deshalb ist meine große Frage, wie groß bist du in deinem Geist? Und Gott erlaubt, dass du pleite gehst, dass du die Miete nicht mehr bezahlen kannst, dass du auf der Straße wohnst, jetzt im Wohnwagen, gut, dass du noch Wohnwagen dir leisten kannst. Ein Caravan. Dann sagt er, ich fahre von Friedhof zu Friedhof, weil ich da noch Toilette habe und so dies und jenes und Wasser noch. Verstehst? Und dann gehst du von Friedhof zu Friedhof. Wir treten vor Gott mit Körper, Seele und Geist. Und deshalb, der Körper ist nicht alles. Gesundheit ist nicht alles. Wir können den Körper pflegen, trainieren und halten, gesund uns ernähren. Aber was ist mit der Seele? Die Seele ist verkümmert. Wir vernachlässigen die Seele. Und Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele oder die Seele verliert? Und dieser eine Bruder sagt, ich wach endlich auf, ich komme endlich zu mir. Viele Menschen sind nicht zu sich gekommen, weil sie nur glauben an den Herrn Jesus und du hast keine Probleme. Ich bin belogen worden mit diesem Trick. Und ich habe nach 3 Wochen gemerkt, bei mir stimmt was nicht. Bis ich aufgewacht bin und bis Gott mir zeigte, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Ja? Gott weiß, was du brauchst. Und der Teufel möchte mit allen Mitteln verhindern, dass du nicht die Wahrheit erkennst. Wie weit bist du? Hast du schon erkannt? Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Verstehst, vergib den Menschen, die dich jetzt falsch gelehrt haben. Und ich musste den Leuten auch vergeben in meinem Leben, die mich falsch unterrichtet haben. Ich habe gesagt, komm, vergiss, ich gehe meinen Weg. Weißt du, der Teufel versucht so viele Dinge uns zu verdecken, zu verschleiern, zu verdunkeln, damit wir den klaren Grund nicht mehr sehen im Wasser, die Zusammenhänge nicht mehr verstehen. Ganz besonders bei den Deutschen, da ist die Verschleierung so groß. Weißt du, da wird so viel verdeckt, verdunkelt. Unwissenheit ist eine Macht, dass die Leute knechtet, fertig macht. Unwissenheit verschlimmert die Sache und die Situation des Lebens noch viel mehr. Weißt du, wenn ich so angucke, wenn ich so die Geschichte stehe, weißt du, früher, heute ist das ein bisschen schon, die meisten Leute sind schon gestorben inzwischen, aber früher, ja, niemand soll erfahren, dass dein Opa, dein Vater oder sonst was ein Nazi war in der SS. Ich weiß, oder darüber wurde nicht gesprochen. Und die Leute haben sich gewundert, was ist mit uns los? Warum? Was für Geist beherrscht uns? Und dann, als die Wende war hier vor 28 Jahren, als die Mauer fiel, das gleiche war mit den Ossis. Du, der war bei der Stasi. Aber bitte nicht darüber reden. Und es wurde darüber gar nicht gesprochen, was da bei Stasi passiert ist. Der war ein Stasi-Mitarbeiter und so weiter. Da wird alles schön übertüncht. Wir können nicht glücklich sein, wenn wir die Sache übertünchen. Wir müssen zur Wahrheit und die ganzen Skelette ausräumen. Zu viel ist verdeckt, verdunkelt. Und dann wird man Pharisäer. Voller Totengebeine sind diese ganzen Gräber und Grüfte. Da wird alles idealisiert. Ja, weißt du, wir mussten tun, es war nicht anders übrig. Weißt du? Da hat man, aber du hast das komische Gefühl als Enkel oder Urenkel von deiner Sippe. Irgendetwas ist in meiner Familie. Du hast Albträume, hörst Stimmen, die Welt spielt verrückt bei dir und du weißt gar nicht, wie soll ich das einordnen? Und der Psychologe, da liegst du auf der Couch, verstehst du, und pennst und versucht dich zu wiederholen, Familienaufstellung. Aber ohne den Heiligen Geist kommst du nicht weiter. Generell, Unwissenheit ist ein Problem der Deutschen, ganz besonders, was alles passiert ist unter Hitler, was passiert ist unter der Stasi, was passiert ist in der Bundesrepublik, da ist auch so viel verdeckt, vertuscht, verheimlicht. Das ist die Trübung des Geistes, Volksverdummung. Wir haben überall Volksverdummung, Geschwister. Jetzt ist mir, diese Tage habe ich was, jetzt ist der Schulz, musste ja abdanken, Martin Schulz von der SPD. Aber der verdient mehr als Merkel. Der hat so viel Geld, der ist ein Millionär. Verstehst du? Der kann natürlich sagen, verstehst du, mehr ein bisschen Gehaltserhöhung oder was weiß ich. Aber das ist ein Millionär. Und die spielen das vor uns, die Politiker, in aller Liebe. Weißt du, die Wahrheit, wenn die Wahrheit eines Tages rauskommt, gute Nacht, und du fragst dich, was ist da los, warum funktioniert es bei mir nicht? Es gibt ein verkehrtes Wissen. Wie weit bist du? Bist du schon mündig geworden, reif geworden, oder bist du ein Kleingeister? SPD. Oder was weiß ich, welche Partei das auch sein mag. Viele glauben, was im Fernsehen gezeigt wird und werden manipuliert. Viele bleiben Kleingeister, sie blicken nicht durch. Bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, sagt der Heiland. Da wird ein Kuckucksei reingelegt, verstehst du? Und du wunderst, wo kommt der große Vogel daher? Wunderst dich. In den USA, bei diesem Super Bowl, du glaubst gar nicht, warum. Weißt du, für 30 Sekunden zahlen die Firmen 7 Millionen Dollar Werbung. Für 30 Sekunden. Das heißt also, da liegt eine Macht in der Werbung. Die zahlen für 30 Sekunden, nur 30 Sekunden, weißt du, wie 30 Sekunden sind? Weil sie überzeugt sind, diese Spots, die wirken. Und deshalb, wer manipuliert, wer beeinflusst dich? Verstehst du? Du musst nur jetzt ganz einfach, guck den nächsten Fernsehfilm irgendwo an, bei welchem auch immer, Sat.1 oder wo auch immer, verstehst du, da kommt ein Spot für Eis und Keks und schon beginnst du zu sabbern. Verstehst du? Läuft Mund zusammen und rennst zum Kühlschrank und guckst, wo habe ich noch Eis da, verstehst du? Fangst du sabbern an. Weißt du, machst Gedanken. Und das ist Gehirnwäsche. Gehirnwäsche. Wir lassen uns so leicht überreden. Warum? Weil wir vom Bauch bestimmt werden und nicht vom Kopf. Wie hoch bist du in deinem Geist, in deiner Entwicklung? Weißt du? Frag dich selbst mal, bin ich richtig? Bin ich richtig? Tick ich richtig überhaupt? Nur nebenbei. Stimmt mein Leben? Bin ich in der richtigen Gemeinde? Wenn du den Eindruck hast, du bist hier falsch, dann geh nach Hause. Aber find heraus, bin ich in der richtigen Gemeinde? Höre ich das richtige Wort oder wird mir nur Honig um die Ohren geschmiert? Liebe Kindlein, verstehst du? Ist es so? Tue ich das Richtige? Frag dich mal. Weißt du, da kannst du deinen Geist messen, wie weit du bist. Wir sollten uns selber mal prüfen. Der Mensch prüfe sich selbst, nicht nur beim Abendmahl. Der Mensch prüfe sich selbst. Kleingeistige Menschen denken nicht viel. Sie leben gedankenlos in den Tag hinein, sind leichtsinnig, eigentlich sogar grob fahrlässig. Bauen auf Sand, kaufen kein Öl ein, so wie diese törichten Jungfrauen, verstehst du? Ach, das wird nicht passieren, der Herr kommt nicht so schnell. Sie leben sehr nachlässig. Sie wundern sich und sind geschockt und überrascht und wie vom Pferd getreten. Ach, was ist mit mir los? Wenn sie scheitern, wenn sie eine Bauchlandung machen oder auf der Nase liegen, was ist mit mir passiert? Warum bin ich krank geworden? Wie groß bist du im Geist? Der gute Anfang ist nicht ausschlaggebend. Die Bibel sagt, schaue dir Ende an. Schaue dir Ende an. Nicht alles, was wunderbar klingt, nach Gott aussieht, so nach dem Heilen, nach Religion, nicht alles ist Gold. Es gibt so viele Schwarmgeister, Lügengeister und falsche Begeisterung. Und wenn andere mitmachen, ich habe, als Reinhard Bonnke mal in Frankfurt am Main war, da ist jemand aus meiner Gemeinde gegangen, ein lieber Bruder, ein Ältester sogar aus der Gemeinde, der war ganz ruhig und ganz sachlich. Und dann kommen sie von der Feuerkonferenz nach Hause und zeigen mir ein Video und dann sehe ich meinen Bruder, der springt wie ein Gummiball. Rauf und runter in dieser Versammlung, denke ich, um Himmels Willen, der bewegt sich, nicht, der kriegt nicht mal die Hände hoch bei mir in der Gemeinde und da hupft er wie ein Gummiball. Dann habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, Johannes, so hieß er auch, ich habe gesagt, Johannes, was ist mit dir passiert? Ich habe ein Video gesehen, du bist gehupft wie Gummiball. Was war mit dir los? Weißt du, sie haben alle gehupft und ich bin mitgehupft. Verstehst du? Und genau das ist, machst du alles mit, was die anderen machen? Springst du auch wie ein Gummiball rauf und runter? Kannst du, weißt du, wenn du steif bist du steif. Wenn du ein Gummiball bist, du Gummiball. In aller Liebe. Wie weit bist du? Weißt du, alles, was nicht vom Herrn entzündet ist, vom Herrn nicht gewirkt ist, der Herr nicht gegeben hat, durch den Herrn nicht geschehen ist, was der Herr nicht ausgelöst hat, in meiner Bibel heißt, was mein Vater nicht gepflanzt hat, ist nicht von mir, ist vom Teufel. Und im christlichen Lager, ihr Lieben, ihr werdet geschockt sein, was ich jetzt sage, da ist so viel Ungöttliches, was sich da rumtummelt. Weißt du, so viel Ungöttliches, was da sich rumdrängelt und sich aufmerksam macht vom Herrn. Ich könnte Lieder singen, aber meistens erwischt es die Kleingeister. Im Galaterbrief steht es, Galater, ihr habt so gut angefangen. Wer hat euch aufgehalten? Wer hat euch aufgehalten? Im Geist habt ihr angefangen, im Fleisch hört ihr auf. Eigentlich sollten wir im Fleisch anfangen und im Geist aufhören. Wie groß ist dein Geist? Weißt du, so viele begehen geistlichen Selbstmord, wie der Esau. Ach, mit diesem Linsengericht, das bringt sowieso nichts. Kannst haben. Meine Erstgeburt, verstehst du? Und so viele verkaufen ihre Erstgeburt. Viele Christen haben noch nicht den Heiligen Geist. Sie sind getauft, sie singen, sie beten, sie predigen, sie geben sogar Zeugnis, sie missionieren sogar auf der Straße, aber sie sind nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Paulus kommt nach Ephesus, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? 30 Jahre nach Pfingsten. 30 Jahre, nicht 3 Tage oder 3 Wochen. 30 Jahre nach Pfingsten. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Nö, wir haben noch nie was gehört vom Heiligen Geist. Wie feierst du Gottesdienst? Weißt du, worauf es ankommt? Geistliche Reife. Sind wir und werden wir vom Heiligen Geist geleitet, Brüder und Schwestern? Führen wir ein übernatürliches Leben? Ist die Frucht des Heiligen Geistes da? Vielleicht hast du auch noch nie gehört, was Frucht des Heiligen Geistes ist. Liebe, Friede, Freude, Geduld und so vieles andere mehr. Ja, wie sieht es aus mit den Werken des Geistes? Und wie sieht es aus mit den Gaben des Heiligen Geistes? Nö, das soll der Pastor machen. Oder vielleicht ein paar Privilegierte, so Extravagante. Weißt du, sind wir in dem Element Heiliger Geist drin, bewegen wir uns durch den Heiligen Geist? Die Bibel sagt, wandelt im Geist. Und wenn wir im Geist wandeln, werden wir die Geschäfte des Fleisches töten. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, irdische Bedürfnisse, nein. Das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja. Ohne den Heiligen Geist ist alles zwecklos. Jede Gemeindearbeit, jede Aktion, jede Evangelisation, jeder Dienst, jedes Gebet, der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist ist jede Musik zwecklos. Jede Anbetung für die Katz. Wunderbar. Also harmonisch, verstehst du? Die Akkorde klappen, aber wie sieht es mit dem Inhalt? Jede Unterhaltung, jedes Gespräch, jede Therapie ohne den Heiligen Geist ist zwecklos. jede Liebestat, verstehst du, weil der das macht, mache ich es auch. Das ist nur Nachäffen. Und deshalb, wahrscheinlich haben die Leute recht, der Mensch stammt vom Affen ab. Weil sie alles nachäffen. Na, der macht es, soll ich es auch machen? Nein, es muss uns vom Geist gegeben werden. Wir müssen inspiriert werden, dies zu tun. Sonst ist es Kleingeisterei. Der Heilige Geist will uns drängen. Der Heilige Geist will uns bestimmen. Und nicht nur das Gefühl, jetzt sollte ich mal wieder rausgehen. Jetzt sollte ich mal Zeugnis geben. Nein. Der Heilige Geist, auf Anregung des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist geschieht es. Das ist so wichtig. Alle Konzepte müssen vom Heiligen Geist entworfen sein. Wie auch immer. Und vom Heiligen Geist durchgeführt werden und vom Heiligen Geist festgelegt werden. Sonst sind wir irregeleitet. Ohne den Heiligen Geist geraten wir immer an die falsche Adresse, an die falschen Leute, im falschen Augenblick. Ohne den Heiligen Geist brennen wir aus. Deshalb haben wir so viel Burnout, Leute. Ja, sie überfordern sich, übernehmen sich, geben schnell auf, laufen schnell den Menschen nach, den Programmen nach, setzen auf falsche Pferde. Ohne den Heiligen Geist. Verstehst du, wie sind wir jetzt? Verstehst du, jetzt sind schon 40 Jahre mit dem Heiland. Und da soll man ins gelobte Land jetzt langsam reingehen. Und dann kommen die Kundschafter zurück. Wir haben, Kanaan ist ein wunderbares Land, fantastisch. Aber dort gibt es Riesen. Und dann heißt es, was diese Israeliten erlebten, ja, wir haben uns, es kam vor, wir Heuschrecken vor ihnen. Wenn du nicht den Heiligen Geist hast, kommst du wie eine Heuschrecke deinen Problemen gegenüber, deinen Schwierigkeiten, deinen Engpässen. Wie eine Heuschrecke, wie ein Grashüpfer, wie ein Krabbeltier, wie eine Heuschrecke. Es wurde uns Angst und Bange. Und wenn du den Heiligen Geist nicht hast, und daran sieht man die geistliche Reife, ob du dir als Heuschrecke vorkommst oder als mündiger Mensch, wie Josua und Kaleb. Wie werden sie wie Riesen pressen? Hat ein Therat einmal gesagt, ich habe keinen großen Glauben, aber ich glaube an einen großen Gott. Und ich brauche keinen großen Glauben. Wie groß ist dein Glaube? An diesen großen Gott, mein Gott, wie bist du? Abraham hat einmal gesagt, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Aber gut, er hat auch gepanschelt. Verstehst? Aber sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Wie denkst du über Gott? Oder denkst du, ich muss dem lieben Gott nachhelfen? Viele Christen denken, sie müssen dem lieben Gott nachhelfen, ein bisschen. So ein bisschen anschubsen, der ist ein bisschen zu langsam. Womit und mit was förderst du deine Gedanken? Wie? Der Glaube kommt aus der Predigt. Geschwister, das ist so wichtig. Du brauchst diese Aha-Erlebnisse, dass du weißt, Gott ist mit mir. Weißt du, dass in jeder Situation, egal, ob du schwierige Wege gehst oder leichte Wege gehst, der Herr ist mit mir, der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen. Dem Herrn vertrauen wir und mit dem Herrn wird es gut werden. Verstehst? Du sollst selber Freude bekommen, dieses Aha-Erlebnis. Ich weiß, Gott hat mir geholfen. Ich will dir helfen. Dass du nicht umsonst dein Geld zum Fenster rauswirfst, deine Zeit nicht verschwendest. Du sollst deine Erfahrungen machen, und zwar Erfahrungen mit dem Herrn, und zwar selber. Du kannst nicht genug wissen, du kannst nicht genug erfahren, deshalb sei offen für das Wirken des Heiligen Geistes in deinem persönlichen Leben. Ich predige, aber du musst jetzt diese Predigt ausleben, erfahren. Gott lehrt mich, und ich gebe es weiter, was Gott mir gegeben hat. Und du kannst effektiv werden, wenn du einfach dieses Wissen aufgreifst und sagst, ja Herr, was du bei dem Pastor da getan und gewirkt hast, das kannst auch bei mir wirken. Oder du liest irgendein Buch, oder du hörst von irgendjemand und sagst, ja Gott, was dort passiert, das kann auch bei mir passieren. Sei nicht so kleingläubig, kleingeistig. Weißt du, da kommt der verlorene Sohn nach Hause und der regt sich so auf, der ältere Bruder. Ja, dem gibst du alles. Dem stopfst du alles in den Hintern. Verstehst du, auf Deutsch gesagt. Aber mir hast du nichts gegeben. Und was sagt der Vater? Und das ist geistige Reife. Du kannst Gott dienen, kannst Christ sein, kannst getauft sein, kannst in der Gemeinde sein. Aber du hast nichts. Du profitierst nicht. Und der Vater im Himmel sagt, mein Sohn, was mein ist, das ist auch dein. Bedien dich. Bedien dich. Und Gott will, dass du dich bedienst. In Johannes Kapitel, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 18. Wir wissen, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, hält sich und er berührt das Böse nicht und das Böse berührt ihr nicht. Wer von Gott geboren ist, wir wissen, weißt du inzwischen schon, dass du von Gott geboren bist, dass du ein Kind Gottes bist und dass der andere auch ein Kind Gottes ist. Weißt du das? Ja, ich schaffe das nicht. Ja, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich, hat der Herr zu dem reichen Jüngling gesagt in der Geschichte. Wir sehen manchmal nur die Situation, was vor Augen ist. Aber weißt du, wenn du im Geist gewachsen bist, du siehst die Dinge aus der Perspektive Gottes, wie er die sieht. Und Gott sieht es anders, als du siehst. Das ist nur ein Klacks. Etwas Leichtes, ein Kinderspiel. Die Situation, er ist der Meister und er wird es schon schaffen. Und es gibt nichts Größeres als den Meister selber. Der Meister macht es. Es gibt keine größere Position mehr. Der Meister macht es. Und er befähigt mich, Dinge zu tun. Er gibt mir die Kraft. Und er zeigt mir, wie es weitergeht. Und weißt du, was der liebe Gott zeigt? Jetzt bitte pass mir jetzt gut auf. Ich bin bald fertig. Weißt du, er zeigt mir, aber er macht es nicht. Gott zeigt dir, wie das geht, wie das funktioniert. Er zeigt dir, wo, und er gibt dir einen Angelhaken, er gibt dir einen Regenwurm und so weiter. Und er zeigt dir, wo du fischen sollst, und jetzt geh und fische. Und er sagt, und wirf das Netz mittendrin im See zur rechten Seite. Er zeigt dir, wie man fischt, aber er fängt für dich keine einzige Sprosse. Er fängt nicht. Er zeigt uns, wie man sät und wie man erntet. Er zeigt uns, aber wir müssen selber alles machen und sogar unter Tränen sehen. Ja, er gibt uns Körner, aber er malt uns die Körner nicht. Wir müssen die Körner malen und wir müssen Brot backen und Kuchen oder sonst noch was. Er zeigt uns, wie wir gesund werden können. Er zeigt uns. Und für jede Krankheit gibt es ein Mittel, ein Medikament. Für jede Krankheit, bitte hört mir gut zu, gibt es ein Medikament, ein Mittel. Das wächst uns oft manchmal vor der Nase und wir begreifen es nicht, weil wir ein Brett vorm Kopf haben. Für jede Krankheit gibt es ein Medikament. Ich bin in Rumänien, im Donaudelta, predige dort und mache Altarruf. Da kommen Leute nach vorne. Ich frage zuerst mal, was ist dein Problem? Ich habe Hepatitis C. Na gut, der Nächste, was ist dein Problem? Hepatitis C. Der Nächste, was ist dein Problem? Hepatitis C. Denke ich, liebe Zeit, die haben alle die Gelbsucht. Verstehst? Dann rufe ich zu Hause meine Frau an für den nächsten Abend und habe gesagt, kannst du nicht im Lexikon nachgucken, was für Mittel gibt es gegen Hepatitis C? Dann hat sie noch die Gertrud gefragt und die Gertrud hat gleich gesagt und sie hat mir gleich mitgeteilt, Misteltee. Ich denke, das gibt's doch nicht. Das ganze Ufer ist bewachsen mit Mistel. Die müssen durch den Baum steigen und runterholen und Tee machen. Weißt du, für dein Problem wächst eine Lösung und Gott hat für jedes Problem eine Lösung. In aller Liebe. Die Medikamente stehen dir vor der Nase. Du musst es nur nehmen und anwenden. Was es auch immer ist, du musst selber zum Arzt gehen, wenn du krank bist, den Arzt rufen. Und er zeigt uns, wie wir gesund werden können. Für unsere Gesundheit sind wir selbst verantwortlich. Richtige Ernährung, sonst was. Weißt du, wir müssen selbst, wenn wir krank sind, etwas tun. Die Ältesten rufen, sich mit Öl salben lassen, die Hände auflegen lassen. Viele haben Berührungsängste. Ich kenne Leute in der Gemeinde, auch hier, die zu uns gekommen sind. Ja, ich möchte nicht von einem Mann berührt werden. Wahrscheinlich haben sie da negative Erfahrungen mit Männern gemacht. Also die Brüder, die für die Kranke beten, die vergewaltigen dich nicht. Verstehst? Aber manche haben da ein Aber, die müssen davon geheilt werden. Kleingeister verzagen. Verstehst? Wir müssen aufpassen, nicht richten, sich versöhnen, die Schweine loslassen und sagen, komm runter, den Abhang runter. Den Teufel vertreiben. Wir müssen es. So viele Kleingeister sind unbelehrbar. Und noch ein Punkt. Auch wenn ich ein bisschen jetzt ein paar Minuten überziehe. 1. Korinther 11. Da ist die Antwort für die Probleme, warum so viele krank sind. Da ist die Antwort. Und viele, die unwürdig zum Tisch des Herrn gehen, zum Abendmahl. Das hat jetzt nichts mit dem Abendmahl zu tun. Verstehst du, das ist ein anderes Problem. Aber unwürdig. Deshalb sind viele schwach. Krank. Und manche sind sogar vorzeitig entschlafen oder gestorben. Viele Kleingeister können nicht einmal über einen Maulwurfhügel gehen. Da stolpern sie. Was wollen sie dann über seinen Gotthardpass? Verstehst? An diesen kleinen Dingen wachsen sie, wir uns rasch. Entwickeln wir unsere Kräfte, da entwickeln wir uns weiter. Aber so viele wissen es nicht, beachten den Leib des Herrn nicht, nehmen das alles gar nicht so ernst. Es ist so wichtig, wie stehst du zu deinem Bruder, zu deiner Schwester? Kleingeister. Verstehst du? Den mag ich, den mag ich nicht und so weiter. Diese Kleingeisterei ist, was dich krank macht und dich kaputt macht, dich arm macht, dich versaut. Viele leiden, weil sie nicht begreifen, um was es geht. Wir wachsen durch Kämpfe. Also, aber weißt du, der geht mir ständig auf die Nerven. Ja, Gott lässt zu, dass der dir auf die Nerven geht, damit deine Nerven wie Drahtseile werden. Ohne Leiden wird nicht das Beste aus uns herausgeholt. Dieser Prozess des Sterbens durchlaufen wir nicht. Verstehst du? Viele dieses die denken, die Gemeinde, das sind lauter Heilige, lauter Reine, lauter Perfekte, oh, lauter Selige, lauter Glückliche. Die Gemeinde ist ein Lazarett, ein Krankenhaus, ein Siechhaus. Wie soll ich noch die Gemeinde beschreiben? Ich bin schon 50 Jahre Pastor. Oh, weißt du, da hütest du lieber einen Sack Läuse als die Gemeinde Jesu. Weißt du, hier lernst du dieses neue Wissen, deine Laus zerdrücken, deine Laus zerdrücken, deine Laus zerdrücken, deine Laus fertig machen. Wir sehen oft die Christen, wie unfähig sie sind, wenn Belastungen kommen. Wie belastbar bist du? Prüf dein Geist, prüf, schau dich selber in den Spiegel. Ich muss mir nicht antworten, ich will keine Hände sehen und keine Entscheidungen treffen. Triff selber eine Entscheidung für dich zu Hause. Wie sieht's mit mir aus? Bin ich ein reifer Christ oder bin ich noch unreif? Wie tief bin ich gewurzelt in der Beziehung zu Jesus? Wie geistlich bin ich wirklich? Bin ich nur ein frommer Angeber? Trage ich eine Maske? Verstehst du, so glücklich, so entspannt? Aber du bist so verkrampft im Grunde genommen. Wie sieht das aus? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns die Wahrheit lehrst und dass du uns die Augen öffnest. Und zwar die inneren Augen, die Augen über uns selbst, über unsere Seele, über unsere innere Verfassung. Herr, du prüfst Gedanken, Herz und Nieren, diese inneren Organe. Dich interessieren nicht die äußerlichen Dinge, dich interessiert unser Inneres. Und lieber Heiland, gib mir ein Herz wie deins. So sein wie Jesus. Das ist mein Gebet, ihm zu kopieren. Ein Herz wie Jesus es hatte. Dein Herz ist gebrochen. Herr, du starbst an einem zerbrochenen Herzen. Am Kreuz von Golgatha für die Menschheit, für die Sünde, für die Verlorenen, nicht für die Gerechten und die Pharisäer. Du bist für die Sünder gekommen und von dir hat man gesagt, du nimmst die Sünder an. Herr, gib uns, dass wir über uns selbst hinauswachsen, über unseren Schatten springen durch die Gnade Gottes. Ich segne all diese Geschwister, Herr Jesus, denn wir möchten alle das Ziel erreichen. Wir möchten einmal bei dir im Himmel sein und wir möchten bei den Glücklichen und Erlösten und Seligen sein. Halleluja, du hilfst deinen Kindern und deinem Volk. Vater, ich danke dir in Jesu Namen. Amen.